Hi und herzlich willkommen zurück zur 10. Folge Soziales Deutschland und Himmel, wo ist die Zeit hin? In dieser Folge Nummer 10, sorry, ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig fassen, möchte ich mit meiner heutigen Gästin an das Thema der letzten Folge andocken. Repräsentation. Domitila Barros ist dieses Jahr zur ersten migrantischen Miss Germany aller Zeiten geworden. Schlimm genug, dass es so lange gedauert hat, aber viele von euch kennen sie bestimmt auch als Aktivistin. Neben Klima- und Umweltschutz setzt sie sich aber vor allem dafür ein, dass Flinters und migrantische Personen, wie sie es selbst sagt, ihre Stimme erheben und gehört werden. Sie erzählt mir heute von ihrer Kindheit in Armut, ihrer Einwanderung nach Deutschland und wie sie hierzulande auf ihrem Weg bis zur Miss Germany 2022 sich lange in Räumen aufhalten musste, die nicht für sie oder ihre Stimme gebaut waren. Oder anders gesagt, in denen sie Rassismus, Sexismus und das auch häufig intersektional erlebt hat. Die Aktivistin Elisa Bass erklärt in dieser Folge auch, wie rassistische Diskriminierungen und Armut in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen, wie sie sich gegenseitig ergänzen und im Kapitalismus voneinander abhängen. Ich bin so froh, dass dieses Thema im Podcast von zwei so wichtigen BIPOC-SprecherInnen, also Black Indigenous People of Color, repräsentiert wird und deshalb Domitila, Elisa, the stage is yours. Hi Domitila.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's richtig gut, beziehungsweise es ist ein sehr schwieriges Jahr in so viele verschiedene Hinsichten, aber als ich heute hierher auf den Weg war bei dem schönen Wetter und bei der Vorstellung, einen 17-jährigen Schüler ist so weit, dass er selber so einen Podcast auf die Beine stellt, mit tollen Gästen. Ich habe die von Jakob zum Beispiel gehört und ich fand es toll. Das hat mir richtig gute Laune gemacht. Ich glaube, das, was du machst, ist wichtiger, als du gerade wirklich so sehen kannst. Und darum bin ich richtig dankbar, ein Teil davon zu sein.
Du bist jetzt seit diesem Jahr Miss Germany. Und ich wollte dich erstmal fragen, wie fühlt sich das für dich an, Miss Germany 2022 zu sein?
Es fühlt sich immer noch sehr unreal. Beziehungsweise man muss sich so vorstellen, in 100 Jahren Geschichte, ich bin die erste Migrantin Miss Germany. Ich bin schon 38 Jahre und ich bin seit 22 Jahren schon in dem Aktivismusbereich unterwegs gewesen. Und ich hatte immer den Wunsch, auch die Masse zu erreichen und nicht nur die Menschen, die schon privilegiert sind mit dem Know-how über Aktivismus. Und da hatte ich mich bei Miss Germany beworben und ich hatte gehofft, dass ich auch so richtig Mainstream gehen kann. Und ich hätte aber nicht erwartet, dass ich gewinnen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Menschen von so vielen unterschiedlichen Communities sich da auch mit identifizieren.
Warum denkst du, hat es so lange gedauert, bis wir die erste migrantische Miss Germany haben?
Ich glaube, meine Mutter hat mir immer gesagt, Domitila, du musst nicht ready sein für die Welt. Die Welt muss ready sein für dich. Ich glaube, es musste viele Menschen großartige Arbeit leisten in diesem Bereich. Ich bin Migrant, aber ich habe eine große Leistung erbracht für die Gesellschaft. Wir brauchen erstmal viele Menschen, die auf der Straße gegangen sind, um zu beweisen, wir wollen ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Ja. Und ich glaube, nachdem wir das auch so bewiesen haben, wir sind uns zwar vielleicht, wir sehen anderes aus, wir haben einen Akzent und wir ticken in manchen Hinsicht an, aber das ist nicht etwas Negatives. Ich glaube, diese Erfahrung mussten erstmal viele Menschen machen, um dann die Tür zu öffnen für eine Domitila Barros de Oliveira Nascimento als Miss Germany.
Welche Rolle, denkst du, spielt der Aktivismus auch da?
Ich finde, die Rolle ist sehr wichtig, weil ich bin hundertprozentig sicher, hätte ich meine Community nicht und hätte ich mein Background als Aktivistin nicht, könnte ich nicht so eine Miss Germany sein, wie ich bin. Ich stehe nicht nur da als Schönheitsideal, sondern ich stehe zu einer Bewegung. Und die Bewegung, sage ich auch immer, ist nicht nur Nachhaltigkeit. Ja. Ich bin hier im Auftrag von Mutter Erde. Und wenn wir alle auf Mutter Erde leben, sollten wir alle das Recht haben, mitzuwirken, sie zu schützen. Und das ist die Power, glaube ich, von meinem Aktivismus als Miss Germany. Und ich merke jeden Tag, ob es in Interview ist, ob es in manche Führungsgespräche ist, ob es in politische oder im Fernsehkontext ist, ich merke immer wieder, alleine die Tatsache, dass ich da sitze und ich die Frage antworte, das ist schon Aktivismus. Weil das sind Räume und Kontexte, die nicht für uns vorbereitet oder designt wurden. Und sehr oft sitze ich da, ob es Jury-Tätigkeiten sind oder ob es Beratungstätigkeit oder Impulsgeberin-Tätigkeiten sind. Und es wird immer dasselbe gesagt. Und über so viele Jahre haben Menschen wie du und ich gekämpft und geschrien, wir wollen nicht nur den alten weißen Mann als Entscheidungstreffer haben, wir wollen auch mitentscheiden. Mhm. Und jetzt, wenn ich dort sitze, ich merke, wir müssen da sitzen, weil alleine unsere Erfahrung ist schon revolutionär. Ja. Weil dadurch sprechen wir Sachen aus, bringen wir Ideen in den Raum, das nie zuvor ausgesprochen wurde.
Ich merke auch immer, dass es sozusagen so, wie du auch gerade von den Räumen gesprochen hattest, dass es auch immer so die Aufgabe von Aktivismus ist, diese Räume auch so ein Stück weit neu zu formen. Also so ein bisschen so ne, zu reformieren, aber auch neue Räume zu erstellen, wo wir Platz finden können.
Definitiv, weil wir können nicht das Leben weiterleben, wie wir die letzten 100 Jahre gelebt haben. Wir sehen ja die Konsequenzen, funktioniert nicht. Mhm. Und deshalb ist für mich sehr wichtig, meine komplette Lebensgeschichte und mein Aktivismus als Werkzeug zu nehmen, weil ich merke gerade, es ist so wichtig, diese neue Räumlichkeit mitzugestalten und die komplette Konzepte auch neu zu etablieren. Weil wenn wir weiterleben, wie wir die letzten 100 Jahre gelebt haben, würde Mutter Erde uns ausspucken. Ja. Und es reicht nicht zu sagen, ich will das nicht. Wir müssen uns darin bewegen. Und jetzt als Miss Germany habe ich gemerkt, dass was wichtig war, Miss Germany zu werden, ist, viele Frauen oder viele Kandidatinnen, wir haben auch meine Schwester Gadu zum Beispiel Finalistin, sie ist eine Transgender-Frau, Afro-Transgender-Frau, und viele Kandidatinnen sagen zu mir, jetzt, dass die sehen, dass ich Miss Germany geworden bin, trauen die sie sich zu bewerben. Und das wollte ich verursachen. Ich möchte, dass sie sich bewerben in der Politik. Ich möchte, dass sie sich bewerben als Professorin. Ich möchte, dass sie sich bewerben als Miss Germany. Ich möchte, dass sie sich bewerben in alle Entscheidungsebenen.
Was bekommst du so insgesamt für Rückmeldungen so für deine Arbeit?
Es ist unterschiedlich. Und das Schwierigste dabei ist, das Fokus zu legen auf das Positive. Weil natürlich höre ich vieles. Du kannst auch nicht mal Deutsch sprechen. Wie kannst du Miss Germany werden? Hm. Natürlich lese ich vieles.
Wie wehrst du dich dagegen ab, wenn du so eine Kommentare bekommst?
Es gibt, ich habe zwei Strategien gebildet. Die erste Strategie ist, ich arbeite mit einem Team, der juristisch in der Lage ist, mich zu schützen vor solchen Sachen, weil ich glaube, das ist auch wichtig zu zeigen, Internet ist kein Nobody's Land. Auch da gibt es Gesetze und auch da gibt es Regeln zu verfolgen. Ja, das ist für mich wichtig. Und meine zweite Herangehensweise ist, ich nutze das auch zu zeigen, in was für eine Gesellschaft wir gerade leben. Weil manchmal muss ich bestimmte Kritiken hören, um das als Beispiel zu benutzen in meinen Vorträgen und Schulungen. Weil die Leute glauben es nicht, wenn ich sagen würde, ich leide an Sexismus, an Rassismus und so weiter. Hm. Wenn ich aber die Screenshots zeige, dann realisiere die, es ist nicht ein Einzelfall. Es ist ein Problem, das wir zur Bewältigung haben. Das heißt, ich mache mich nackig und lasse bombardiert werden. Aber viele Sachen davon darf ich auch benutzen, um zu zeigen, was passiert gerade. Ja. Und wie wichtig ist aber auch, sich hinzustellen und zu sagen, lass mal darüber reden, lass mich auch meine Perspektive zeigen.
Du stehst ja auch sehr in der Öffentlichkeit und du hast gerade erwähnt, wie du dich sozusagen nackt machst. Also wo ist denn aber auch so der Raum, wo du noch so ganz privat halt fernab von dieser ganzen Arbeit bist? Also wo suchst du auch so ein bisschen deine Erholung von diesem ganzen Stress?
Ich habe großartige Freunde, die seit über 20 Jahren meine Freunde sind und bei denen verändert sich nie was. Ja. Und wenn die sagen, Domitila, du nervst oder du bist so selbstsicher oder du bist verrückt, dann kann ich sofort hören. Im Gegensatz zu nur Instagram-Kritik, das höre ich nicht so deep wie von meinen echten Freunden. Ich meditiere jeden Tag. Ja. Das hilft mir sehr, runterzukommen. Und eine Sache, dass ich sehr gerne kommuniziere, weil ich 38 bin und ich glaube, die Schüler, die das gerade zuhören, sollen wissen, ich mache regelmäßige Therapien. Hm. Es gibt Sachen, das kann mein bester Freund mir nicht helfen. Es gibt Sachen, es kann mein Chef nicht mir helfen. Es gibt Sachen, es kann meine Familie mir nicht helfen. Ja. Ich muss zu meiner Therapie gehen und ich muss da lassen, wo es hingehört.
Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich immer wieder ganz viele so junge AktivistInnen stellen. Wie schaffen wir es überhaupt, da auch noch so eine Pause zu finden und sicherzustellen, dass man auch bei sich bleibt und sich nicht verliert in diesem ganzen Stress?
Das ist sehr wichtig. Und da ein Gedanke, das mir auch sehr hilft, ist, wir sollen uns nicht zu ernst nehmen. Hm. Keiner kann alle Probleme lösen und keiner kann von heute auf morgen alle Probleme lösen. Ja. Wir sind alle auch nur Menschen. Und das hilft mir auch, weil wenn ich mich selbst den Druck gebe, ich muss, weil ich seit 22 Jahren das mache, ich muss jetzt sofort, dann breche ich. Hm. Und ein zweiter Gedanke, das mir auch hilft dabei, ist, wenn wir egal wie schwierig die jetzige Situation ist, wenn wir beobachten, was in den letzten 30 Jahren trotzdem passiert ist, wir werden auch viel Erfolgsgeschichte sehen. Der 9-Euro-Ticket ist nicht von nowhere gekommen. Es musste wirklich ganz viel Bewegung dahinter stehen, in verschiedenen Ebenen, nicht nur von der Straße, aber auch in Boardrooms, aber auch in der Politik, aber auch im Hintergrund, damit das durchgesetzt wird. Und hätten wir diese Aktivismus nicht gemacht, noch nicht mal das wäre am Stand gewesen. Und das hilft es mir. Wir müssen auch darauf, immer darauf achten, es hat sich schon gelohnt, das alles zu machen.
Ich glaube, dieser Punkt, wo, wenn man auf die Straße geht, ich glaube, das ist so der Punkt, wo alles sehr synergetisch miteinander anfängt zu wirken. Also wo die Kräfte dann sozusagen, wo man merkt, wir müssen die Kräfte jetzt vereinen, weil es
gibt... Und da war für mich eine Sache, dass ich gelernt habe, manchmal keine Meinung zu haben, aber die, die in der Frontline sind, deren Meinung aussprechen, ist powerful. Und da auch hat mir immer wieder geholfen, dieser Gedanke, dass wir haben einander.
Warum glaubst du, stehen immer noch so wenige migrantische Personen, People of Color, im Vordergrund?
Das ist eine Frage, die ich seit 22 Jahren versuche zu beantworten. Und das ist der Grund, warum ich mit Germany sein wollte. Ich wollte nicht mehr unsichtbar sein. Ich wollte nicht mehr, dass so über Themen besprechen werden, wo ich so viel Erfahrung habe, wo jeder auf der Straße mich kennt, jeder von der Bewegung weiß, warum, weshalb, wieso. Ja. Aber wurde geschrieben und dargestellt, als würden Frauen wie ich nicht Teil dieser Geschichte sein. Das ist nicht cool. Und dann habe ich gedacht, wenn ich durch meinen Aktivismus, durch meine Awards, durch meine Arbeit nicht gesehen werde, dann suche ich bei den Mainstream. Die wissen schon, wer ich bin, da wird schon was passieren. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil wir können nicht ein Weltproblem ändern mit einer Minderheit, die sagt, wir sind die Minderheit. Weil das ist ein riesiges Problem. Man redet über die LGBTQ-Plus-Community, als wären die eine Minderheit.
Ja.
Man redet über die Migranten, als wären die eine Minderheit. Aber wenn wir auf den Zahlen achten, wenn wir auf die Welt schauen, wer ist wirklich die Minderheiten? Sind die, die gerade diese Entscheidung treffen? Und gerade für mich ist das Wichtigste gewesen dieses Jahr. Darum habe ich mich viel bemüht in Aufträge im Bereich Impuls geben.
Ja.
Ich wollte in der Entscheidungstisch, in dem Entscheidungstisch sitzen.
Ich denke auch was, weil du gerade von diesem Unsichtbarkeitsgefühl gesprochen hast. Ich denke, dass das ja auch Menschen, die zum Beispiel BPOC sind oder queeren Menschen, dass dieses Gefühl, denen auch ganz oft übermittelt wird, um sie sozusagen klein zu halten, um ihnen das Gefühl zu geben, sie sind eine Minderheit, sie sind nicht wirklich zugehörig, ihre Meinung ist weniger wert. Ich glaube, das ist auch so eine...
Die sind schlechter ausgebildet. Weißt du, wie oft ich mich anstellen muss und sagen, ja, Entschuldigung, ich habe vor 22 Jahren ein Award von der UNESCO bekommen.
Ja.
Ich habe einen Master in Sozial- und Politik verteidigt auf 4 Sprachen in der Freien Universität Berlin. Mhm. Die Mehrheit der Menschen in dem Tisch, wo ich sitze, die müssen sich nicht rechtfertigen.
Ja.
Bei mir, ich muss sogar meinen Ausweis zeigen, damit ich in dem Raum eintrete.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Orte, wo Auswärtigen Amt, wo jemand den Ausweis zeigt, um da reinzulaufen. Aber weißt du, wie viele Gespräche ich eingeladen werde und der Security-Mann sagt zu mir, nee, warum sind Sie hier, kann ich bitte den Ausweis gucken? Mhm. Und ich sage, können Sie, aber nachdem Sie alle anderen Ausweise geguckt haben, wir fangen nicht bei mir an.
Ja.
Wir fangen bei der Ärzte, der schon da drin ist, seit 20 Minuten. Nachdem Sie da die Ausweise gefragt haben, dann kommen Sie zu mir. Und da war, wo ich gemerkt habe, es geht noch nicht mal um mich, es geht darum, dass wir können nicht in der 3. Generation hier sein und nicht gesehen, nicht gehört werden. Und das andere ist auch, wenn man ganz genau hinguckt bei der Demos auf der Straße, man sieht auch weniger Menschen, die anderes aussehen, sagen wir mal so, da draußen. Aber das ist auch ein Sicherheitsthema, ist ein Traumathema.
Ja.
Es gibt etwas, das wir nicht unterschätzen sollen, namens Profiling. Es gibt Menschen, die bezahlt werden, erst mich zu kontrollieren als eine blonde Person.
Ja.
Und in einem Tag, weil jedes Mal, wenn ich zu einer Demo gehe, es ist 3 Überwindungen für mich. Es ist nicht nur so, ich bin dieser Meinung, ich darf diese Meinung teilen. Ich muss mein Trauma überwinden, ich muss mein Profiling überwinden und ich muss noch den Weg überwinden, den jeder andere zu tun hat. Und da habe ich gemerkt, jetzt, als ich 38 Jahre alt bin und viel selbstbewusster über mich selbst, stelle ich mich in der Front an und die sollen dann auf mich so kommen.
Wenn von Racial Profiling gesprochen wird, habe ich oft das Gefühl, es gibt bei manchen Menschen so eine Annahme, dass es nur in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder in den härteren europäischen Ländern wie Russland oder Weißrussland passiert. Elisa Bass ist Aktivistin aus Hamburg und kann das aber widerlegen. Ich habe sie darum gebeten, mal zu erklären, was Racial Profiling genau ist.
Racial Profiling ist eine Praxis, der vor allem aufgrund von rassistischen Merkmalen stärker Menschen untersucht werden, Menschen, die bestimmten Gruppen angehören. vor allem Gruppen, die nicht weiß sind oder Menschen, die als nicht weiß gelesen werden. Wir sprechen auch häufig von BIPOC. Sie sind häufiger auch Opfer von eben rassistischen Untersuchungen. So kann es auch sein, dass natürlich Statistiken verfälscht werden. Wenn mehr BIPOC untersucht werden im Alltag durch die Polizei, werden natürlich auch die Statistiken dahingehend verzerrt. Es sieht am Ende so aus, als hätten wir eine höhere Kriminalitätsrate bei nicht weißen Menschen vorzufinden. Das kann natürlich auch wieder rassistisch gedeutet werden, dahingehend, dass man nicht weiße Menschen als einfach kriminalitätsnäher quasi begreift und weiße Menschen als genuin, ordentlich und nicht kriminell. Natürlich spielt aber auch in solchen Statistiken zum Beispiel der soziale Hintergrund eine Rolle. Menschen, die in Armut gedrängt werden durch institutionellen Rassismus, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt oder Arbeitsmarkt diskriminiert werden, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, ist es dann häufig so, dass sie auch natürlich ein viel, viel geringeres Kapital haben, überausgebeutet werden und so eher Gefahr laufen, bei geringfügigen kriminellen Machenschaften quasi in die Statistik schon zu gelangen, Diebstahl etc., auf die sie vielleicht angewiesen sind, um den Lebensunterhalt zu bezahlen.
Was Polizeigewalt gegenüber BIPOC-Personen betrifft, habe ich Elisa mal gefragt, wie sie das Profiling als prominente Aktivistin auf Aktionen erlebt.
Ich kenne auch POC, die während Aktionen sich zurückhalten. Also zum Beispiel war es so, dass ich in Lützerath während der letzten Großdemonstration mit unseren MitstreiterInnen gesprochen habe, die auch POC sind. Und einer auch sagte, dass er gerade wegen seines noch unsicheren Aufenthaltsstatuses und wegen der Polizeigewalt, die er zu erwarten hat als nicht weißer Mensch, sich nicht traut, in Aktion zu gehen. Also dadurch, dass wir Sorge davor haben, rassistische Gewalt zu erfahren, das lenkt uns ab, aktiver zu werden, lauter zu werden. Da muss ich auch sofort an das Zitat von Toni Morrison denken. Die sehr ernste Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er lässt dich immer und immer wieder erklären, warum du da bist. Wenn jemand zum Beispiel sagt, du hast keine Sprache, dann verbringst du manchmal 20 Jahre damit zu beweisen, dass du eine hast. Und wenn jemand sagt, dein Kopf sei nicht richtig geformt, forschen Wissenschaftler über die Tatsache, dass er es doch ist. Doch nichts davon ist tatsächlich notwendig. Und es wird immer eine weitere Sache geben, die dazu dient, uns abzulenken von unserer eigentlichen Arbeit. Und deshalb einfach nicht ablenken lassen, solange es tatsächlich möglich ist für uns.
Du wohnst ja jetzt schon länger in Deutschland, du kommst aber ursprünglich aus Lina do Tiro. Willst du uns vielleicht mal erzählen, wie deine Kindheit dort war? Was waren die sozialen Bedingungen? Wie bist du aufgewachsen?
Sehr gerne, weil das ist auch die Gesellschaft, die mich geformt hat zum großen Teil. Darum rede ich sehr gerne darüber, auch wenn schwer darüber zu reden ist. Lina do Tiro ist auf Deutsch übersetzt Schusslinien. Das ist eine Favela in Brasilien, wo 50.000 Menschen unter der Armutsgrenze lebt. Wir haben kein fließendes Wasser, wir haben keine Polizeistation, keinen Spielplatz, keinen Kindergarten. Der Müll kann nicht abgeholt werden und die Menschen ernähren sich von dem Müll von Elektroschrottbergen. Das ist ein riesiges Thema, wo ich geboren wurde. Dort haben meine Eltern vor knapp 40 Jahren einem Straßenkinderprojekt ins Leben gerufen, um die Kindern, die dort gelebt haben und teilweise entweder Kinder, die schon auf der Straße gelebt haben oder Kinder, die aufgrund von der Armut auf der Straße betteln mussten, haben meine Eltern angefangen zu betreuen. Wenn man so aufwächst zwischen Armut, Dreck und Gewalt, das macht was mit dir aus.
Bist du so aufgewachsen?
Ich bin so aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie alle meine Freunde, wie ich gerade gesagt habe, in Müllberge Essen suchen geht. Ja. Ich habe selber meine Klamotten gewascht, einmal in der Woche Hand. Und ich musste Kilometer laufen, um mein Wasser zu holen, weil fließendes Wasser war kein Luxus, den wir nicht hatten. In diesem Sinne ist auch meine beste Freundin vor meinen Augen erschossen worden, als ich 12 Jahre alt war. Und zwar von der Polizei. Das heißt, ich bin so erzogen durch meine Lebenserfahrung, dass die Menschen, die da sein sollten, oder das System, der dich schützen sollte, sind genau die, die dich wehtun, sind genau die, die dich boykottieren. Und das macht etwas mit dir aus, das bereitet dich anderes fürs Leben vor. In meinem Fall, als ich 12 Jahre alt war und meine Freundin ermordet wurde, wollte ich nicht mehr, ich hatte keine Lust mehr, ich hatte gedacht, warum sie? Und als ich klein war, ich hatte immer gedacht, irgendwann werde ich Millionärin und werde alle meine Träume verwirklichen. Und dann mit 12 habe ich das erlebt und ich habe gemerkt, ich will nicht lernen, ich will nicht Geld verdienen, weil ich werde ihr nicht zeigen können, egal was jetzt kommt, weil 12 Jahre ist viel zu früh. Meine Eltern haben mir aber gesagt, Du hast zwei Möglichkeiten damit, Ila. Entweder bist du ein Opfer deiner eigenen Geschichte oder du wirst der Hauptdarsteller dieser neuen Geschichte, die du selber schreiben wirst. Und das war, was mein Leben gerettet hat.
Dieses Empowerment von deinen Eltern, denkst du, das brauchen alle Menschen, die BPOC sind, die migrantisiert in Deutschland leben?
Ja, ich glaube, das brauchen wir, weil wenn du selber nicht an dich glaubst,
ja,
wenn du selber keine Perspektive siehst, ist wichtig, dass jemand von deinem innerlichen Kreis da für dich ist. Ja. Es muss nicht 1000 Follower sein. Es muss nicht eine riesige Community sein. Es reicht meistens, einer Person um dein Leben zu ändern. Und das kann nur entstehen durch Empathie. Aber ich glaube, diese Power haben wir alle. Und das habe ich durch mein Leben gesehen. Wir können alle Heroes sein.
Ja.
Wir können alle Heroes sein. Und wir haben alle diese Power an uns. Aber wichtig ist, sich in Umfeld zu begegnen, dass wenn du selber das aus den Augen verlierst, dein Umfeld dich daran erinnert, wer du wirklich bist.
Hm.
Und somit war diese Erfahrung sehr wichtig für mich. Und da habe ich angefangen, Straßenkindern Lesen und Schreiben beizubringen durch Theater. Weil ich konnte entweder weinen bis heute oder ich hatte damals gedacht, nein, ich werde alle meine Brüder und Schwestern Lesen und Schreiben beizubringen, damit die lesen können, welchen Bus jetzt kommt, um flüchten zu können, falls das die in Gefahr sind.
Hm.
Ich habe gedacht, was meiner besten Freundin passiert ist, sollte kein anderem Kind passieren. Zu wissen, dass meine Schauspielunterrichten auf der Straße hunderte von anderen Kinderleben gerettet hat, war alles, was ich bräuchte, um nie aufzugeben. Weil wenn jemand mir einreden will, ich bin das Problem, ich bin kompliziert, ist nichts, dann denke ich, ja, okay, aber ich habe Leben gerettet, die noch nicht mal gesehen werden von Leuten, deren Job sollte das sein.
Ja.
Oder theoretisch werden die dafür bezahlt, um Menschenleben zu retten. Aber die sind in irgendwelche Büros und gucken nicht außerhalb dem Bildschirm. Und ich bin da vor Ort. Und ich habe das gemacht, aus der Not heraus. Und ich glaube, das war wichtig für mich, auch so, um mir Kraft zu geben. Und damit ich verstehe, um die Veränderung zu machen, brauche ich nicht Millionen, brauche ich nicht Milliarden Followers, brauche ich nicht das ist Status Quo. Du machst deinen Podcast aus eigener Überzeugung, soziales Deutschland. Und hier sind wir. Und vor allem dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, die Next Generation auch zu sagen.
Du bist ja dann nach Deutschland gekommen. Wie war es denn dann, als du diesen Kontrast hattest, denkst du, da gibt es überhaupt eine Awareness hierfür in Deutschland? Oder ist es auch das, was du immer noch versuchst, gerade zu übermitteln, jeden Tag mit deinem Aktivismus?
Nee, das ist etwas, was ich versuche, immer noch zu übermitteln mit meinem Aktivismus. Und dazu gehört auch die Friday for Futures.
Ja.
Viele Menschen auf meine Ende, die dürfen nicht zur Straße gehen. Und jedes Mal, wenn wir hier in Deutschland zur Straße gehen und ganz klar positionieren, was unser Standpunkt ist, das heißt, wir hier in Deutschland haben über Jahrzehnte einen Beitrag geleistet für Free Speech. Das ist wichtig, dass wir hier demonstrieren dürfen, dass wir hier unsere Meinung in der Öffentlichkeit sagen dürfen.
Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit.
Meinungsfreiheit, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du, egal wie alt du bist, egal wie du aussiehst, egal woher du kommst, du darfst deinen Podcast machen und du darfst soziales Deutschland nennen und du darfst jede Woche gehört werden.
Für das Empowerment von BPOC-Menschen brauchen wir natürlich, das ist ja offensichtlich, auch die weißen Menschen und die Privilegierten, die ihre Privilegien anerkennen. Denkst du denn, das passiert momentan in Deutschland?
Ich lese jeden Tag PDF von angeblichen whatever. Die sind wunderschöne Sätze, aber Diversity, es ist nicht mit Hashtag zu erreichen.
Yeah.
Wir brauchen Sichtbarkeit. Give me the mic. Das ist auch wichtig, deinen Podcast und so weiter, weil wir müssen diese Tische, diese Räume selber bauen.
Ja.
Ich bin in der Lage, mein eigenes zu gestalten. Und das ist, glaube ich, sehr empowering auch für uns.
Ja, es ist auch so ein gegenseitiges Empowerment. Weißt du, was ich meine? Also als ich diesen Podcast gemacht habe und in der Folge über Inklusion mit Raoul Krauthausen darüber gesprochen habe, wie viele Teile in Deutschland immer noch nicht barrierefrei sind und wie das wirklich ein Problem auch für Menschen ist, die Behinderungen haben, haben mir danach ganz viele Menschen geschrieben, das ist so toll, so krass, dass du uns diese Plattform gibst, es ist so wichtig, dass du darüber sprichst, auch als so junger Mensch. Es gibt ja auch viele junge Menschen mit Behinderungen, die nicht repräsentiert werden und die halt dann auch keine Teilhabe haben wie andere Kinder und Jugendliche. Und man will ja auch im Jugendalter was erfahren und was unternehmen und dann ist es natürlich, also das stelle ich mir so unfassbar so geltend vor.
Mhm.
Also weißt du, was ich meine? So eingrenzend und einschränkend, so wie wie es halt auch eben ist, wenn man keine Barrierefreiheit hat.
Total.
Und deswegen ist es so wichtig. Und ich habe sozusagen in meinem Versuch, auch diese Menschen zu empowern, auch das Empowerment zurückbekommen, dass ich das gemacht habe. Und dann wusste ich, okay, in diesem Moment habe ich Menschen gut getan und habe sie unterstützt. Und das fühlt sich auch empowering an. Ja. Und sowas brauchen wir.
Und was ich auch dabei extrem wichtig finde, ist, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe sehr oft gehört, wir brauchen Qualifizierte. Und ich meine, Entschuldigung, ich habe meinen Master in 4 Sprachen verteidigt und läuft. Ich habe alle Awards schon bekommen. Alle ist übertrieben gesagt, aber und dasselbe ist, junge Menschen, die sind so verrückt und lebendig und unkonzentriert. Nein, die jungen Menschen sind die, die gerade solche Podcasts über die Beine stellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man kann nicht in meine Stirn lesen. Ich kann führen, ich kann leiten, ich kann Verantwortung übernehmen, ich will Verantwortung übernehmen. Wir müssen das selber machen. Und bei der Gestaltung werden schon die richtigen Leute sehen, wie powerful das sein kann.
Wie reagierst du darauf, wenn du solche
ich weine.
Aussagen hast?
Ich weine.
Fühlst du dich traurig oder ist es auch so eine Wut darüber?
Es ist Wut.
Denkst du, Wut ist darauf die richtige Antwort?
Nein, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du, ich bin sehr emotional und ich bin sehr straight und ich spreche aus und ich streite. Und ich weiß, dieser Wut bringt mir nicht weiter, weil ab dem Moment, dass ich wutig bin, dann bin ich wieder die egozentrische, exotische Brasilianerin.
Ja.
Ich bin kein Deutsch mehr.
Weißt du, das Ding ist, Alice Hasters, die hat mal gesagt und das auch in ihrem Buch geschrieben, dass Wut auch so eine ganz rassistische Dimension hat, die man vielleicht erst nicht sieht. Ja. Und dass bei Wut, wenn Männer wütend sind, das dann halt als Symbol der Macht, so also so total selbstsicher und so auch so vorbildmäßig, so setzt man sich durch. Aber wenn das Frauen machen, dann wird es sofort als zickig betrachtet. Und wenn das schwarze Frauen machen, bei schwarzen Menschen gibt es dann immer noch so diese postkoloniale.
Ja, bei schwarze Frauen denken die immer so, put yourself in your position. Du musst doch dankbar sein, dass du diesen Raum eingetreten bist. Und dann sage ich, nein, ich habe dafür gelernt, gearbeitet und wo sind wir? Aber ich habe gelernt, Wut bringt uns nicht weiter. Weil ab dem Moment, dass ich meine Wut äußere, was total menschlich ist, dann heißt es, die Verrückte, die aus dem Dschungel ausgestinken und nicht mal mit Messer essen, rastet hier aus und ist total unsachlich. Ich höre das so oft damit, Tila, du musst nüchtern. Aber das muss ich auch ehrlich zugeben, wenn ich nur nüchtern und süß und sachlich kommuniziere, Entschuldigung das Wort, die verarschen mich.
Denkst du, weiße Menschen sollten wütend sein, wenn sie von Rassismus mitbekommen? Weil es da ja dann nicht diese Tendenz gibt zu sagen, ach guck mal, die Brasilianerin.
Ich glaube nicht, dass wenn mehrere Menschen wütend auf solche Sachen eingehen, wir vorankommen.
Ja.
Ich glaube, wir geben nur noch mehr Futtern, um uns selbst unglaubwürdig und unprofessionell dastehen lassen. Deshalb ist für mich sehr wichtig, Wut ist keine Lösung. Aber weißt du, was die Lösung ist? Community. Die können sagen, Domitila, deine Meinung ist falsch. Aber die können nicht sagen, 7 Millionen Menschen denken und fühlen falsch. Das hilft mir auch, die Sache nicht persönlich zu nehmen. Wenn jemand meine Haare anfassen will und ich das nicht zulasse und die Person ein Problem damit hat, dann weiß ich, es bin ich nicht ich, ich stehe zu einer ganzen Community. Ich bin schon gespuckt worden. Ausländer geht nach Hause. Und ich habe gesagt, wirklich, ich bezahle 40% Steuer. Wollt ihr wirklich das, darauf verzichten? Ich glaube nicht, oder? Aber da muss man kommen, in diesem Selbstbewusstsein.
Du hast gesagt, um so selbstbewusst zu werden, braucht man dieses Empowerment. Du hast es von deinen Eltern bekommen. Es ist oft so bei Menschen, mit denen ich mich auch im Podcast auseinandersetze, Menschen, die arm sind. Und da sind ja auch viele Menschen, BPOC-Personen, beziehungsweise auch migrantisierte Menschen von betroffen. Und da ist es ja oft das Problem, dass Menschen, die in Armut leben, die auch Zeitarmut haben, oft nicht diese Person oder diesen Raum auch haben, sich empowern zu lassen, weil ihnen der von der Gesellschaft halt verwehrt wird, weil sie sozusagen sich ständig halt auch in diesen Sachzwängen befinden und da nicht rauskommen, weil sie nicht die finanziellen Mittel dazu haben, weil sie nicht zeitlich in der Lage sind, sich sozusagen mit anderen Dingen zu beschäftigen als ihrem Job zum Beispiel. Und wo denkst du, sind denn die Verbindungen zwischen diesen rassistischen Tendenzen, die wir in unserer Gesellschaft haben und dazwischen, dass wir Menschen halt immer noch in so finanziell prekären Bedingungen halten, dass sie nicht in der Lage sind, sozusagen dieses Selbstbewusstsein zu erlangen, was viele BPOC-Menschen auch brauchen. Es ist ja auch kein Zufall, dass so viele migrantisierte Menschen im Niedriglohnsektor sind. Also, was glaubst du, wie hat sich das so auf einmal so festgelegt, dass Armut und Rassismus sich auch so gegenseitig ergänzen?
Das ist Geschichte. Wir haben vorhin angefangen zu sprechen über Postkolonialismus. Ich lebe in der Diaspora. Ja. Ich komme aus einer Geschichte, wo meine Vorfahren wurden versklavt. Mhm. Darum mache ich nichts umsonst. Domitila, kannst du mich posten, sonst nein, mache ich nicht. Ich habe mich nicht ausgebildet, um weiter Leute reich zu machen, die schon reich sind und Danke sagen, dass ich dich reich machen darf. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wenn du in Deutschland ein Auto haben möchtest, du brauchst eine Versicherung. Wenn deine Eltern schon eine Versicherung hatten und nie einen Unfall gemacht haben, dann kannst du sofort in diese Versicherung einsteigen, vor relativ wenig Geld. Mhm. Wenn du aber Zugewanderte bist oder aus einer Migrantenfamilie kommst, wo keiner eine Autoversicherung hat, du zahlst den höchsten Satz. Du verdienst nicht das höchste Gehalt, aber du zahlst den höchsten Satz. Das heißt, man ist jeden Tag damit konfrontiert. Aber was mich traurig dabei macht, ist zum Beispiel, wenn ich so realisiere, dass ich kann niemanden fragen. Das ist das Hauptproblem, warum wir so wenig verdienen, warum wir marginalisiert werden etc. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wusste ursprünglich nicht, soll ich Einzelunternehmen oder soll ich ein GmbH oder ich wusste, wer ich bin. Ich wusste meine Fähigkeit, was ich machen möchte. Aber ich kann nicht Mutter, Papa oder Oma anrufen, die schon seit 3 Generationen Unternehmer waren und sagen, wie meldet man an?
Ja.
Nobody knows. Wenn ich mich bewerben will, unabhängig, dass mein Name Barros de Oliveira Nascimento ist.
Ich das ist dein voller Name?
Ja.
Oh, der ist aber schön. Kannst du nochmal sagen?
Domitila Barros de Oliveira Nascimento.
Wow.
Aber das ist ein Problem.
Ja.
Mein Name bei Bewerbung für Wohnungen. Ich habe meine erste Wohnung vermietet vor 3 Jahren. Ich bin 38 Jahre alt. Erst vor 3 Jahren habe ich eine Wohnung in Berlin vermietet bekommen. Ich brauche nicht erzählen mit Bewerbungsverfahren, wie du reist, wie viel du verdienst, etc. pp. Aber was richtig traurig als Person of Color in einer Society, so wie wir leben und wenn wir mitgestalten wollen, ist, viele Leute, die können fragen, Papa, kannst du bitte deinen Steuerberater fragen? Mama, kannst du bitte Oma fragen, wie war bei? Wir haben niemanden zu fragen. Wenn du arm bist, wenn du schwarz bist, alle sind arm, alle sind schwarz. Es ist nicht so, dass in der Regel zumindest. Und als ich nach Deutschland kam, war ein Flip-Flop und eine Sneakers. Und das war schon zu viel. Und da habe ich gelernt, ach so, man braucht auch noch Stiefel, weil es wird so kalt sein, dass nur meine dicke Socken reichen nicht. Und das ist nicht, weil ich nicht will, fair zu kaufen. Ist, weil ich war erst seit einigen Jahren in der Lage. Und deshalb muss man auch verstehen, Migrant zu sein, arm zu sein, in dieser Realität aufzuwachsen, das prägt dein Mindset, das limitiert deine Vorstellung von Leben und es kommt noch hinzu, dass ich wusste teilweise nicht, wo man hingeht, welche Frage zu stellen, weil wenn man in diesem System aufgewachsen ist und seit keine Ahnung wie viele Generationen, weiß jeder, nein, in diesem Amt passiert das, in dem Amt passiert
jenes. Du sprichst gerade auch so Jobcenter und sowas an und ich hatte schon mal Sarah Lee hier, ich weiß nicht, ob du sie kennst, und sie hat auch so über Hartz IV gesprochen und wie unfair das eigentlich auch ist und wie es versucht halt sozusagen Menschen im Niedriglohnsektor zu halten. Und das, was so interessant ja daran ist, ist, dass wenn man dann guckt, wer sitzt im Niedriglohnsektor, dann sind das halt hauptsächlich migrantisierte Menschen. Und man merkt dann, so wie du das erzählst und wie du auch halt darlegst, wie es so schwer ist, sich dann sozusagen in deiner Haut sozusagen da zu orientieren und sicherzustellen, dass man die Hilfe bekommt.
Und wissen, dass man nicht erwünscht ist,
ja.
Das tut weh.
Und das ist dann der Moment, wo halt diesem kapitalistischen System, wo es halt solche ungerechten Dinge wie Hartz IV gibt, wo dann halt auch diejenigen, die dem zum Opfer fallen, hauptsächlich migrantisierte Menschen sind. Weil es durch diese rassistischen Strukturen immer noch so geschieht, dass in diesem Ausbeutungssystem diejenigen, die am meisten ausgebeutet sind, diejenigen sind, die halt auch zum Beispiel aus dem globalen Süden hierher kommen. Oder
und erstmal nicht arbeiten dürfen, nicht studieren dürfen.
So.
Wir reden viel darüber. Jetzt in Iran wurde in der Gefängnis verbrannt. Ne?
Ja.
In derselben Woche wurde in 2 Flüchtlingsheime in Deutschland auch verbrannt. Das ist einfach da. Das ist einfach eine Realität. Als ich angefangen habe, meinen Master zu machen, ich musste eine deutsche Prüfung bestehen dafür. Und ich weiß es noch, ich musste in Lausitz diese Prüfung machen. Und einen Tag davor bin ich dahin gefahren, in dem Studentenheim, wo ich ursprünglich schlafen wollte, durfte ich nicht rein, aufgrund meiner Hautfarbe. Das muss man trotzdem am nächsten Tag genauso wie alle anderen um 6 Uhr aufstehen, genauso wie alle anderen in die Uni funktionieren, genauso wie alle anderen Klausuren schreiben, Hausarbeiten schreiben. Aber man hat der Preis und der Last ist anderes. Und ich finde, ist wichtig deswegen, dass ich meine Geschichte erzähle, dass ich sage, ich komme aus einem Ort, wo die Menschen aus dem Müll essen. Elektroschrott, die nicht verursacht haben.
Ja.
Wir sagen hier, wir recyceln. Hat jemand schon darüber nachgedacht, wie viel recycelt wurde und wie viel bei meinen Brüdern und Schwestern vor der Tour weggeschmissen wurde? Und die sollen noch danke sein, dass sie das bekommen. Das sind Fakten. Und ich finde, das Schlimmste dabei ist dieses Gefühl, du bist nicht erwünscht, die Räumlichkeiten sind nicht für dich designt, keiner versteht dich, keiner will. Und darüber hinaus, du kannst niemand was fragen.
Du erzählst es heute hier in meinem Podcast und du hast gerade gesagt, es ist so wichtig, sich zu zeigen und seine Geschichte zu zeigen, um auch, damit sozusagen so eine Akzeptanz dafür und so ein Verständnis dafür wächst und wir auch daran arbeiten können, wie wir die Strukturen und die Räume aufbauen. Und du hast eben auch davon gesprochen, wie zum Beispiel es kaum mediale Repräsentation davon gibt, was in diesen Flüchtlingsheimen passiert ist oder für deine Geschichte. Und deswegen hast du auch noch keine Show, wie du es sagst. Denkst du denn, dass wir uns momentan in so einem Weg bewegen, wo auch immer mehr weiße Menschen dazu tendieren, dir die Bühne zu geben, also sozusagen auch zu erlauben, deine Geschichte zu erzeigen, weil sie aus ihrer überlegenen Position heraus sozusagen immer noch diejenigen sind halt, auf die du halt manchmal sozusagen hören musst? Also weißt du, was ich meine? Ja. Denkst du, erlebst du auch, dass es sozusagen von weißen Menschen ausgehend so ist, dass sie die Räume zur Verfügung stellen?
Nee. Nee, ich erkämpfe mir diese Räume aber.
Ja.
Und ich erkämpfe nicht mit Wut und ich erkämpfe nicht mit Gewalt.
Und weißt du, das Interessante ist ja, ich glaube, für diesen Kampf, und ich glaube, das ist auch so eine Nachwirkung des Kapitalismus, dafür braucht man auch einfach halt irgendeine Menge an Geld oder Zeit.
Ist so.
Und es ist also logisch, dass dann halt versucht wird, diesen migrantisierten Menschen das halt als sozusagen Mittel zu verwehren, damit sie sich weiterhin in diesem unterlegenen Raum befinden, weil sie nicht Geld oder die Kapazitäten haben, um sich da rauszukämpfen.
Und eine andere Sache in der Hinsicht ist auch sehr wichtig, ist, was wir hier gerade machen. Zusammenhalt zeigen.
Hm.
Du hast eine andere Hautfarbe als ich.
Ja.
Du bist mehr als 20 Jahre jünger als ich.
Oh,
und wir
krass.
Sind, ja, und wir sind in the same Weltlevel. Ich konnte mit dir Party gehen, ich konnte mit dir aber auch einen kompletten Dokumentarfilm zusammendrehen. Und das ist auch wichtig. Ich traue mich, in solche Orte zu gehen. Ich suche diese Community, egal wo ich bin. Bei diesem Kampf haben wir schon vieles darüber gesprochen, wie schwer das ist und wie leicht es ist, aufzugeben. Und neben meinen Überzeugung von Leben, der einzige Grund, warum ich noch nicht aufgegeben habe, war meine Community. Weil die vermitteln mir das Gefühl, was ich mache, ist wichtig. Die vermitteln mir das Gefühl, wenn ich aufstehe und keine Lust habe, dann sagen die, aber mach für mich. Und es ist manchmal leichter, für denen zu machen, für denen aufzustehen, als für mich selbst.
Community, es ist so ein schönes Wort und läuft einem im Aktivismus immer wieder mal über den Weg. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich diese Woche eine Hatewelle wegen der letzten Podcast-Folge hatte. Und was mich aufgeheitert hat, waren nicht die Inspirational Quotes von Pinterest oder auch nicht die How to Deal with Hate Videos von YouTube. Was mich aufgeheitert hat, waren eure vielen liebenswürdigen, aufheiternden Nachrichten. Und an der Stelle nochmal danke dafür. Muah. Natürlich können wir nicht alle, wie Domitila oder ich, auf so eine tolle Community setzen. Vor allem BIPOC-Personen, die sich häufig in einem rassistischen Umfeld wiederfinden, in einem System, das sich strukturell benachteiligt. Über diese Benachteiligung wollte ich nochmal mit Elisa sprechen und habe sie dafür erstmal gefragt, für wie wichtig sie die Community im Kampf gegen Rassismus hält.
Auf jeden Fall kommt es auch auf Community-Bildung an, aber es kommt auch darauf an, natürlich innerhalb der Bewegungen, in denen man sich bewegt, dieses Bewusstsein zu schaffen und damit auch sich gegenseitig natürlich zu befreien aus diesem System. Also ich spreche mal gerne davon, dass wir uns alle gegenseitig aus diesem rassistischen, kapitalistischen System befreien müssen. Dass wir dann alle gemeinsam viel, viel stärker sind, weil wir umso mehr Perspektiven mit dabei haben, umso mehr Lebensrealitäten abbilden, umso mehr Menschen repräsentieren der Gesellschaft, aber auch ansprechen für eine noch größere Bewegung.
Elisa hat mir dann einen der Orte genannt, wo ihr die Marginalisierung von BIPOC-Menschen am deutlichsten wird. Vielleicht denkt man da ja jetzt erstmal nicht so an den Wohnungsmarkt, also ich hab's zumindest nicht, aber naja, hört selbst.
Der Wohnungsmarkt ist unfassbar rassistisch. Und zwar war es schon immer so, dass ich Geschichten kannte aus meinem Bekanntinnenkreis, auch Freundinnen meiner Eltern, die seit mehreren Jahren auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind, die bezahlbar ist. Und dann habe ich eine Dokumentation gesehen zu den Recherchen von Radio Bremen und Panorama. Die haben systematische Benachteiligung bei der Bremer Baugesellschaft Brebau untersucht. Und dort war es tatsächlich so, dass es Kürzel gab für die Kategorisierung der BewerberInnen. Die MitarbeiterInnen sind dazu angehalten, beim Gespräch mit dem potenziellen Mieter Informationen darüber zu erhalten, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin schwarz ist, ein Kopftuch trägt, mit der deutschen Kultur vertraut ist, westlich integriert ist oder wie die Deutschkenntnisse sind. Und das alles wird in einem Textfeld eingetragen. Quasi so eine Zielgruppendefinition, aber auch so, dass zum Beispiel People of Color in der Abkürzung E40 es eine Abkürzung aber auch für Hijabis gibt, KT für Kopftuch. Und zum einen muss man bei diesem Fall zum Beispiel sagen, das ist Bremen. Das ist keine ländliche ostdeutsche Region, über die wir hier sprechen. Die Brebau gehört auch noch zu 100% der Stadt Bremen. Wir können ja also nicht von irgendeinem Einzelfall sprechen, sondern tatsächlich darüber, ne, wie das sein kann, dass die institutionellen Rassismen sich so lange fortschreiben können, so lange in auch einem staatlichen Unternehmen quasi sich verfestigen können und ganze Lebensläufe verändern am Ende. Also es gab 2016 Untersuchungen von dem Institute of Labor Economics, die wurde in Deutschland durchgeführt. Und in dieser Studie war es so, dass sich eine Sandra Bauer, eine weißgelesene Bewerberin, auf eine Stelle beworben hat, auf die sich auch Meryem Öztürk beworben hat und auch eine weitere Meryem Öztürk, aber dieses Mal mit einem Kopftuch. Die Untersuchung hat auch ergeben, dass während auf den Bewerbungen mit dem Namen Sandra Bauer in 18,8% der Fälle eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erfolgte, erhielten die Bewerbungen mit dem Namen Meryem Öztürk nur 13,5% einer positiven Rückmeldung. Und wenn sie zusätzlich, wenn diese Meryem Öztürk eben ein Kopftuch trug, sank die Rate für eine positive Antwort auf 4,2%. Also nochmal der Vergleich, ne? 18,8% der Fälle in der Einladung und 4,2%. Das sind mehr als 4 Bewerbungen, die Meryem Öztürk schreiben muss, um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und es geht noch schlimmer, je höher die Qualifikation stieg, desto mehr nahm die Diskriminierung zu. Für eine Stelle in der Bilanzbuchabteilung zum Beispiel musste die kopftuchtragende Meryem Öztürk 7,6 mal so viele Bewerbungen verschicken als Sandra Bauer, während bei der Bewerbung um eine Stelle als Sekretärin die Diskriminierung bei 3,5 mal so oft quasi lag. Und was macht sie jetzt? Also ist sie vielleicht auch in genau dieser Statistik gelandet an Hartz-IV-EmpfängerInnen, die beim Jobcenter um Hilfe bitten müssen und dann nur noch Jobs verliehen bekommen, in denen dieser institutionelle Rassismus weniger herrscht. Je höher die Qualifikation steigt, desto diskriminierender werden die Strukturen. MigrantInnen sind stärker im Niedriglohnsektor anzutreffen, auch aus rassistischen Gründen. Das hat natürlich auch eine historische Komponente, dass Menschen, die eingewandert sind, weniger Kapital besitzen, weniger vererben konnten etc. Und auch, dass ihre Länder systematisch ausgebeutet wurden über Jahrhunderte hinweg, aus denen sie kommen. Das ist kein Zufall, dass Kolonialismus seinen Höhepunkt während des Kapitalismus hatte. Rassismus ist ökonomisch höchst funktional. Kolonialismus gibt es seit dem 15. Jahrhundert, aber in Zeiten der industriellen Revolution hat es eine ganz, ganz andere Dimension entfaltet. Migrantisierte Menschen werden überausgebeutet. Sie werden nicht nur ausgebeutet im Kapitalismus, sie werden überausgebeutet gegenüber weißen Menschen. Dibia, auch ein Aktivist bei BIPOC for Future und auch bei Migrantifa NRW aktiv, hat auch mal schön erklärt, dass es eine neue ArbeiterInnenklasse, quasi eine POC-Klasse unter der weißen ArbeiterInnenklasse und eine schwarze ArbeiterInnenklasse unter der POC-Arbeitendenklasse. Dem kann man natürlich auch nicht nur durch Diversity-Kampagnen entgegenwirken. Also dadurch, dass wir zum Beispiel Menschen in Führungspositionen haben, die diese Diversität spiegeln wollen, das findet nicht immer statt. Es kann auch sein, dass wir diversere Unterdrücker haben. Dazu gibt es auch ein tolles Zitat, wo leider der Autor komplett unbekannt ist und nicht aufzufinden. We don't need diverse suppressors.
Elisa spricht eine interessante Frage an. Ob die repräsentative Diversität unbedingt zu mehr Antirassismus, zu weniger Ausbeutung von BIPOC-Menschen führt.
Es kann kein Zufall sein, dass die rassistischste einwanderungspolitische Agenda in den UK von einer Reihe von asiatischen InnenministerInnen vorgelegt wurde. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein weißer Politiker vorschlägt, inoffiziell eingereiste EinwanderInnen kollektiv nach Ruanda abzuschieben, unabhängig davon, woher sie eigentlich kommen. Priti Patel, deren Eltern ugandische Inder waren, konnte mit solch drakonischen Maßnahmen durchkommen, ohne des Rassismus bezichtigt zu werden.
Solange es Rassismus gibt, gibt es auch Armut, also eine Gruppe an Menschen, die durch die finanzielle Überlegenheit anderer untergeordnet sind. Und wie Elisa an diesen Beispielen Wohnungs- und Arbeitsmarkt verdeutlicht hat, sind die oben im Kapitalismus großteilig weiße Menschen und weiter unten werden BIPOC-Menschen von ihnen in Einschränkungen gehalten, darunter auch monetär. Aber ich habe mich dann gefragt, Was heißt es zu Ende gedacht, wenn People of Color durch die soziale Hierarchie in Armut gehalten werden, sind jene, die dann ganz oben in ihr sind, weiße Menschen, an der Armut schuld?
Armut gab es ja auch schon vor der rassistischen Praxis quasi in dieser Gesellschaft. Armut gab es natürlich auch, bevor es die schwarze ArbeiterInnenklasse gab oder die POC-ArbeiterInnenklasse. Der Kapitalismus hat aber natürlich auch den Drang danach, Menschen auszubeuten, den maximalen Profit aus jedem einzelnen Menschen, aus jeder einzelnen Ressource herauszuholen. Es kommt ihm unfassbar zugute, wenn Menschen einfach als weniger wertvoll erachtet werden und damit eine viel einfacher auszubeutende Ressource darstellen. Das war auch während des Kolonialismus so. Man hat die Menschen als weniger wertvoll, barbarisch, wild, inkompetent erachtet und konnte sie deshalb auch ohne schlechtes Gewissen überausbeuten, im schlimmsten Fall auch versklaven. Es ist nicht falsch zu behaupten, dass ein Teil der Armut in der migrantisierten Gesellschaft auch auf Rassismus beruht und auch auf dem rassistischen Ausbeuten der Menschen, der Communities, aus denen die Menschen kommen, die jetzt in Deutschland leben. Der Kolonialismus hat systematisch auch in der Zeit des Kapitalismus eben Menschen entwertet. Dementsprechend gibt es auch weiterhin Abhängigkeitsverhältnisse von Weißen und Nicht-Weißen global betrachtet. Und wenn Menschen aus Ländern, die ehemals kolonisiert wurden, nach Deutschland migrieren, dann ist viel wahrscheinlicher, dass die Menschen weniger Kapital besitzen und von vorne anfangen und erstmal quasi in der sozialen Hierarchie in der Gesellschaft weiter unten angesiedelt werden, als Menschen, die zum Beispiel aus Norwegen migrieren nach Deutschland. Sie haben eine ganz andere Historie, die sie mitbringen, ganz anderes Kapital, das historisch angehäuft werden konnte. Sie wurden weniger ausgebeutet als zum Beispiel Menschen, die aus Ruanda kommen, ein Land, das Deutschland lange kolonisiert hat. Also ja, das rassistische Denken, das etabliert wurde, vor allem durch europäische Kolonialherren damals, vor allem durch europäische PhilosophInnen und WissenschaftlerInnen, hat dazu beigetragen, dass Menschen kolonisiert wurden, hat dazu beigetragen, dass dieses Gedankengut bis heute fortbesteht und auch unsere Sozialstruktur gliedert. Dementsprechend verstärkt Rassismus die Ausbeutung von bestimmten Menschengruppen in dieser Gesellschaft. Sie vereinfacht diese Ausbeutung. Und sie führt auch noch dazu, dass wir sie als schuldig anerkennen, weil wir sagen, sie seien einfach nicht leistungsfähig genug. Der neoliberale Leistungsgedanke in dieser Meritokratie, in der wir leben, wie das auch genannt wird, ist es ja so, dass wir alle nach Leistung bewerten und dementsprechend alle quasi die gleichen Chancen hätten. Das wäre ja quasi genuin antirassistisch, würden einige liberale Denker sagen. Allerdings, durch die gleichen Chancen, die einem erteilt werden, heißt es eben auch nicht, dass alle die gleichen Startbedingungen haben. Mit unterschiedlichen Startbedingungen, aber einer gleich hohen Leiter quasi, die ihnen zugestellt wird, ist es selbstverständlich so, dass Menschen unterschiedlich weit kommen, unterschiedliche reale Chancen besitzen.
Die Glorifizierung der Erfolgsgeschichten einzelner BIPOC kann dazu führen, dass das als Einzelfall eingesehen wird und dass natürlich auch wieder eine Abgrenzung stattfindet von dem Rest der Community, die dieser Mensch zugehörig ist. Und natürlich hängt mit dieser Erfolgsgeschichte auch viel, viel Arbeit und Fleiß zusammen, allerdings auch eine ganze Portion Glück. Ich zum Beispiel könnte mir meinen Aktivismus ohne Stipendium nicht finanzieren. Stipendien gibt's aber nur in einer begrenzten Anzahl und ich hatte Glück, ausgewählt worden zu sein. Ich möchte allerdings nicht in einer Welt leben, in der es davon abhängt, ob jemand Glück hat oder nicht, sondern in der es tatsächlich gerecht zugeht und Stipendien gar nicht notwendig sind, weil das Bildungssystem schon genuin gerecht ist.
Solange Rassismus und Armut existieren, kann es also im Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt nicht wirklich gerecht zugehen. Und solange Rassismus und Armut sich weiter gegenseitig verstetigen, müssen wir einsehen, das eine ohne das andere nicht bekämpfen zu können. Der Kampf gegen den Niedriglohnsektor ist auch der Kampf für die Migranten, die gerade im Niedriglohnsektor festsitzen. Und ich hoffe, euch als Community diesen Zusammenhang klargemacht zu haben in dieser Folge, damit wir dafür in all unseren Strukturen Awareness raisen können und so viele wie möglich für diesen Kampf mit auf die Straßen holen. Puh, was eine Folge 10 und es war auch mal höchste Zeit, dass wir hier über Rassismus und Diskriminierung sprechen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und vielen Dank nochmal für alles, was bisher auf diesem Weg in diesem Podcast passiert ist. Wir sehen uns in Folge 11 wieder in 2 Wochen und bis dahin wünsche ich euch noch eine richtig schöne Zeit und stay safe. Domitila, es war so toll mit dir. Vielen Dank, dass du da warst, Domitila.
Super.
Ciao. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Johnny Mater. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Helene, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Domitila Barros, Elisa Bass, Samira Gandur, Jana Legler.